Irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft, da werden wir Menschen ja wohl im Weltraum leben. Oder etwa doch nicht? Das ist unser Thema heute im Spektrum-Podcast.
Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.
Egal ob in riesigen Raumschiffen oder in Siedlungen auf fernen Planeten, Leben im Weltraum, das gehört zur Science-Fiction einfach dazu. Der Mensch in den unendlichen Weiten des Kosmos, das ist eine Zukunftsvision, die wir aus vielen Filmen und Büchern kennen. Aber werden wir irgendwann wirklich im Weltall leben? Manchmal wirkt das alles ja, als sei das jetzt nur noch eine Frage der Zeit. Wir erforschen und bereisen den Weltraum ja schon. Auf der Raumstation ISS zum Beispiel, da leben ja schon dauerhaft Menschen. Und der Raumfahrttourismus, der nimmt auch langsam Fahrt auf. Aber bevor der Traum vom Leben im Weltall wirklich Realität werden kann, da gilt's noch einige Hürden zu überwinden. Und manche davon sind so groß, dass einige Expertinnen und Experten davon ausgehen, dass der Science-Fiction-Traum womöglich nie Wirklichkeit werden wird. Mit diesen Fragen befasst sich die neue Ausgabe von Spektrum der Wissenschaft. Und hier im Podcast wollen wir auch über dieses spannende Thema sprechen. Und dafür ist heute Physiker und Spektrum-Redakteur Mike Zeitz mein Gast. Hallo Mike.
Hallo Marc.
Mike, hast du so ein Szenario aus Science-Fiction, aus Erzählungen, bei der es ums menschliche Leben im Weltall geht, was dir besonders eindrücklich in Erinnerung geblieben ist?
Ja, also ich muss ja zugeben, in meiner Jugend, da war ich großer Fan von Star Trek. Also Star Trek kennst du wahrscheinlich, da leben die Menschen da in Raumschiffen und auf Raumstationen. Und was ich bei Star Trek mochte, ist, dass diese Serien eine wunderbar optimistische Vision zeichnen für die interstellare Zukunft, für die Zukunft der Menschen im Weltraum. Also ich mochte diesen Gedanken, dass man durch Kooperation und durch Technologie und durch Menschlichkeit quasi jedes Problem lösen kann. Das fand ich viel optimistischer als diese ganzen anderen Klassiker, die man so aus der Science Fiction kennt. Also es gibt ja die Klassiker 2001, der Film von Kubrick. Es gibt Alien. Und bei 2001, da geht es ja um so ein Raumschiff, was zum Jupiter fliegt und wo dann ein Supercomputer Amok läuft und die ganze Besatzung tötet. Bei Alien, da stirbt auch die ganze Besatzung durch das Alien eben, weil ja letztlich, weil alle Beteiligten an Bord des Raumschiffs quasi alles falsch machen, was man falsch machen kann. Also ich mochte diesen Optimismus von Star Trek, aber ich frage mich inzwischen, ob ich den heute noch so mitgehen würde. Also ob nicht eigentlich sogar die Vorstellung viel realistischer ist, dass, ja, dass Menschen im All am Ende einfach scheitern müssen, weil sie halt menschlich sind.
Ja, was ich an diesen Science-Fiction-Erzählungen halt so spannend finde, ist, genau wie du sagst, wie die Leute sich das halt so überlegt haben, wie das aussehen könnte, das Leben im Weltraum. Die sind ja teilweise geschrieben, lange bevor wir überhaupt so weit waren, wie wir heute schon sind, ne, beim Bereisen des Weltalls. Für mich war es natürlich Star Wars. So, da habe ich viel über Leben im Weltraum nachgedacht und was man da so machen müsste und wie man da so bekämpfen müsste. Und was mir noch eingefallen ist, was ich tatsächlich oft geguckt habe, ist Futurama.
Ja, tatsächlich.
Wo wir ja auch eine Zukunftsvision haben, die spielt zwar teilweise auf der Erde, aber die bereisen ja auch den Weltall und wo so alle verschiedenen Weltraumbewohner und Bewohnerinnen irgendwie miteinander zu tun haben müssen. Ne? Auch eine ganz witzige Vorstellung davon, wie das mal aussehen könnte.
Ja, die habe ich auch gern geguckt.
Aber wenn wir jetzt mal so in die Realität gucken, wie könnte das denn irgendwann aussehen, wenn Menschen wirklich da draußen im Weltall leben? So wie wir es jetzt aus Science-Fiction-Ideen kennen? Also wie würde man leben? Wie würde man Lebensmittel kriegen, Energie produzieren, whatever? Also wie könnte das aussehen?
So ein bisschen reinschnuppern können wir ja schon über die ISS, also die Internationale Raumstation. Da leben ja schon Menschen im Weltall, aber das ist jetzt ja alles andere als luxuriös. Also wenn ich mir jetzt mal so eine ferne Zukunft vorstelle, vielleicht noch nicht ganz die Star Trek-Zukunft, aber so in ein paar hundert Jahren, da hätte man bestimmt schon größere Raumstationen, da hätte man vielleicht auch schon Mondbasen oder vielleicht würde man sogar schon auf dem Mars leben. Aber selbst das wäre sicher noch nicht annähernd so luxuriös wie bei Star Trek. Also auch das wäre noch sehr beengt, da hätte man noch sehr, sehr viele Entbehrungen. Die Energieversorgung, die wäre eigentlich gar kein so großes Problem, weil überall im Universum scheint ja auch schön die Sonne und da kann man mit Solarpanelen relativ viel Energie einfangen. Das größere Problem ist eher so Lebensmittel, Wasser, Atmen, Sauerstoff. Also wo kriegt man das her? Und das wird dann zum echten Problem. Auf der ISS ist das nicht ganz so schwierig, weil die haben einerseits Aufbereitungssysteme, also die haben Katalysatoren so für die Reinigung von Luft und Abwasser. Sauerstoff wird an Bord per Elektrolyse aus Wasser auch produziert. Und die haben eben regelmäßig Versorgungsmissionen von der Erde mit Nahrungsmitteln. Also da kommt dann immer mal wieder so ein Raumschiff, was da wieder neues Essen liefert. Wenn man jetzt ganz unabhängig von der Erde sein will, dann bräuchte man auch für solche Nahrungsmittel Kreislaufsysteme. Im Prinzip bräuchte man ganze Ökosysteme wie auf der Erde, also so Pflanzen, die ausgeatmetes CO2 aufnehmen und dann Sauerstoff und Biomasse produzieren und das kann man dann wieder essen. Also sowas könnte sicher auch irgendwo auf einer Mond- oder Marsbasis funktionieren, aber wohl eher noch so mit Algen und anderen einfacheren Organismen. Und man wird sicherlich keine Kartoffeläcker da auf dem Mond unter irgendwelchen riesigen Gewächshäusern haben. Also wir dürfen halt nicht vergessen, bei all diesen tollen Visionen, dass der Weltraum extrem lebensfeindlich ist. Und er ist extrem schwer zu erreichen. Also jedes hochtransportierte Kilogramm, das ist extrem teuer. Und wenn was schief geht, dann kann man auf so einer fernen Mondbasis oder Marsbasis oder im Raumschiff, da kann man nicht einfach auf Rettung von der Erde hoffen. Und wegen all dieser Ausgangsbedingungen sind die ersten Prioritäten immer möglichst viel Sicherheit, möglichst viel Unabhängigkeit und dass man sich halt auf das Allernötigste für die Mission beschränken muss. Und deswegen darf man wahrscheinlich auch in fernerer Zukunft nicht allzu viele Annehmlichkeiten erwarten. Also wenn jetzt heute sich mal ein Astronaut seine Gitarre auf die ISS liefern lassen darf, dann ist das ja schon totaler Luxus. Und auf einer Mars-Mission, da würdest du bestimmt keine Gitarre mitnehmen, weil die einfach zu schwer und zu groß ist. Also ja, es wäre wahrscheinlich ein sehr karges Leben im Weltraum.
Und wie weit sind wir denn da aktuell? Gefühlt gibt es ja gerade wieder so eine Art Wettlauf ums Weltall. Jetzt nicht wie damals im Kalten Krieg zwischen Staaten unbedingt, also das schon auch, aber vor allem auch mein Gefühl von so privaten Unternehmen, ja, weil sich natürlich damit Geld verdienen lässt. Und sowas ist ja oft ein Motor, dass es dann schneller geht. Also wo stehen wir denn da gerade?
Ja, ob sich damit Geld verdienen lässt, ist tatsächlich die große Frage. Aber ja, wenn es nach so Leuten wie Elon Musk gehen würde, dann wären wir ja besser heute als morgen schon auf dem Mars und würden dann eine Kolonie gründen. Also gerade Musks Unternehmen, also SpaceX, das hat ja in den letzten Jahren die Raumfahrt total revolutioniert. Die Raketenstarts sind seitdem extrem schnell sehr günstig geworden. Das heißt also, dieses private Engagement und vor allem auch die Risikofreude, die der hatte, dass auch mal eine Rakete explodieren darf, das waren ja schon Motoren für einen Fortschritt. Und das hat tatsächlich die Privatwirtschaft ermöglicht, auch der Wettbewerb innerhalb der Privatwirtschaft. Aber da musst du ja auch am Ende feststellen, dass enorm viele staatliche Gelder geflossen sind, die das überhaupt erst möglich gemacht haben. Also selbst als reichster Mensch der Welt, selbst als Elon Musk, kannst du deine Raumfahrt nicht rein aus deinen Privatmitteln finanzieren. Und wenn du Menschen ins All schickst, also astronautische Raumfahrt machst, dann ist das in puncto Aufwand und Sicherheit, ist das ja nochmal eine ganz andere Dimension, als nur so ein paar Satelliten hochzuschicken. So ein Satellit kann dir mal explodieren. Das kannst du finanziell verkraften, das kannst du versichern. Aber wenn bei deinem Unternehmen Menschen sterben, dann war es das mit deinem Unternehmen und vor allem mit deiner Weltraumkolonie. Also ich würde jetzt nicht so weit gehen zu sagen, nur weil jetzt die Privatwirtschaft quasi den Turbo eingelegt hat, da wäre jetzt die Weltraumkolonie der nächste logische Schritt. Also wir müssen uns schon als Gesellschaft sehr genau überlegen, was wollen wir eigentlich, welche Risiken wollen wir dafür eingehen, was darf das kosten, weil am Ende wird das ja auch letztlich von uns als Gesellschaft finanziert. Also ich würde gar nicht mal so weit gehen zu sagen, ja, wir haben jetzt Privatwirtschaft, Wettbewerb und damit geht es jetzt ab zum Mond.
Ja, und bei euch in Spektrum der Wissenschaft geht es ja jetzt gerade um die Dinge, die ja so einer Besiedlung des Weltalls noch im Wege stehen. Und interessanterweise sind das gar nicht mal so wenige. Und vielleicht gehen wir erstmal auf das Offensichtlichste ein, nämlich die technischen Herausforderungen. Worum geht's da?
Ja, das Grundproblem ist ja, dass du letztlich Menschen ins All schicken willst. Und zwar sollen die da auch idealerweise überleben. Und das ist ziemlich viel aufwendiger, als wenn du nur so eine Raumsonde mal eben hochschickst. Also irgend so ein technisches Konstrukt, was auf den Mond oder auf den Mars fliegen soll. Also du musst da, wo die Menschen hin sollen, musst du erstmal Strukturen bauen, in denen die Menschen überleben können. Also eine Raumstation oder eine Basis auf einem anderen Himmelskörper. Du brauchst eine Energieversorgung, du brauchst Lebenserhaltungssysteme. Und wenn du so ein bisschen autarker sein willst von der Erde, brauchst du auch sowas wie Gewächshäuser für die Nahrungsmittelproduktion. Das musst du alles miteinander verbinden. Du musst es mit den nötigen Sicherheitsmaßnahmen vom Weltraum abschirmen, weil der Weltraum versucht ja ständig alles zu töten und zu zerschießen. Also da schießen kleine Meteoriten umher, die reißen dir immer mal wieder Löcher in deine Außenhülle. Da gibt's kosmische Strahlung, die mit lauter Energie auf deine Computerschaltkreise und dein Erbgut drauf bombardieren. Also bevor du überhaupt Menschen ins All schicken kannst, musst du da jede Menge aufbauen. Du musst Sachen abschirmen, du brauchst Sicherheitsschleusen, redundante Systeme. Rein technologisch ist das alles kein Hexenwerk. Es gibt für alles Lösungen und Ideen und Prototypen auf der Erde, die hier auf der Erde funktionieren oder auf der ISS. Aber die Schwierigkeit ist halt der Aufwand, das alles in den Weltraum zu befördern, dort vor Ort aufzubauen, bevor die ersten Menschen überhaupt ihren Fuß da reinsetzen können. Und dann kommen halt, sobald die Menschen das getan haben, mit den Menschen nochmal ganz eigene Probleme, weil Menschen sind halt keine toten Raumsonden, sondern wir sind komplexe Organismen, wir sind soziale Wesen. Und die Evolution hat uns halt leider nun mal nicht für den Weltraum ausgerüstet.
Und dann, neben der Technik, muss der Mensch ja auch erstmal mit so einem Leben im Weltall zurechtkommen. Du hast es gerade schon so ein bisschen angeschnitten. Das dürfte auch nicht ganz einfach werden.
Nee. Also wir lösen dann vielleicht irgendwie mal so diese kurzfristigen Probleme, also die Sachen mit dem Atmen, die Sachen mit dem Trinken, Essen, Schutz vor den Meteoriten und dem Vakuum und so. Aber wenn du das alles gelöst hast, dann gibt es ja immer noch langfristigere Probleme. Wenn wir jetzt über Leben im Weltall sprechen, dann heißt es ja, nicht nur mal so ein paar Tage oder Wochen so als Tourist ins All zu fliegen, sondern dann heißt das echt jahrelange Aufenthalte. Und da gibt's für unsere Körper nochmal ganz eigene und sehr vielfältige Probleme. Also du hast diese energiereiche Strahlung, die macht das Krebsrisiko extrem hoch, weil da einfach ständig dein Erbgut beschossen wird. Auf der Erde, da sind wir relativ gut dafür geschützt. Also wir haben eine Atmosphäre, wir haben ein Magnetfeld. Aber im All, da prasseln ständig Teilchen auf uns ein. Und die schädigen halt deine Zellen, dein Erbgut, dein Immunsystem. Und deswegen braucht man Schutzmaßnahmen. Sonst wird man allein schon von dem Flug zum Mars krank. Da reden wir noch gar nicht über den Mars selbst. Und dann, selbst wenn du dich gegen diese Strahlung schon mal halbwegs schützen kannst, dann gibt es da immer noch die Schwerelosigkeit. Also du hast in der Schwerelosigkeit ja keinerlei Belastung mehr für deine Muskeln, für deine Knochen. Das wird alles abgebaut, wenn du nicht jeden Tag stundenlang mit speziellen Geräten trainierst. Und dann kommen noch so Sachen dazu, wie dein Tag-Nacht-Rhythmus geht durcheinander, deine Blutgefäße verändern sich durch die anderen Druck- und Schwerkraftverhältnisse da oben. Es gibt sogar so ein Syndrom, nachdem sich die Augäpfel mit der Zeit verformen. Also man sieht dann irgendwann schlechter im Weltall. Also es geht alles durcheinander im Körper. Es hat etliche Folgen. Du kannst zum Teil was dagegen tun, aber du kannst kein Symptom so richtig vollständig lindern. Und wie sich das alles zusammen auswirkt, das ist immer noch ein sehr aktuelles Forschungsthema. Also es wäre garantiert nicht so easy wie bei Star Trek, dass die Leute da so gemütlich durch ihr Raumschiff spazieren, Earl Grey dazu schlürfen, sondern das wäre echt extremer körperlicher Stress und das Tag für Tag.
Ja, krass. Also Leben im Weltall wäre so heftig dann doch für den Körper, auch wenn das immer irgendwie ganz witzig aussieht, wenn die da in der ISS dann bei Schwerelosigkeit rumschweben. Aber auf Dauer wirkt sich das eben dann schon krass aus, ne?
Ja, das sind de facto Hochleistungssportlerinnen und Sportler, die da oben sind. Also die wurden ja einer ganz engen Auswahl unterworfen. Ein paar Leute von, ich weiß nicht, Zehntausenden schaffen es da hoch und das sind halt die Besten der Besten. Und selbst die haben noch Probleme. Also das zeigen ja Untersuchungen, wenn du da mit Leuten, nachdem sie wieder auf die Erde gekommen sind, Vergleiche anstellst, was mit anderen auf der Erde in der gleichen Zeit passiert ist. Da gab es sogar einmal so eine Zwillingsuntersuchung, wo zwei Astronauten, von denen einer halt in die ISS geflogen ist, einer am Boden geblieben ist, da wurde hinterher verglichen und das hat sich enorm verändert, von dem, der ins All geflogen ist. Der ganze Körper, der ganze Organismus ist viel dramatischer gealtert und das ist wirklich nicht einfach.
Und nicht nur körperlich, auch für die Psyche, interessanterweise habe ich durch euren Artikel gelernt, könnte das ganz schön belastend werden, wie sich bereits zeigt.
Ja, genau. Also es gibt auf der Erde schon seit vielen, vielen Jahren Analogexperimente. Das heißt Experimente, wo man schaut, wie Menschen darauf reagieren, wenn du die bei einer simulierten Raumfahrtmission über Monate zusammen einsperrst. Also das sieht dann so aus, dass du zum Beispiel in der Wüste so ein paar Container aufbaust. Die sind dann von innen so ausgestattet wie eine Raumstation. Und dann schließt man da ein Team von Leuten ein und guckt mal, wie die so miteinander klarkommen und mit ihrer simulierten Mission. Und da sieht man dann schnell, dass so eine Isolation psychisch sehr anstrengend sein kann. Also von vornherein muss das Team an sich schon mal extrem gut zusammengestellt sein, damit es überhaupt harmoniert und es keinen Ärger gibt. Aber dann ist es halt auch für die Einzelnen enorm belastend. Du hast streng vorgegebene Tagesabläufe, du hast schlechtes Essen, du hast kaum Privatsphäre über Monate. Die Familie ist weit weg und ständig rückt dir da eine Missionskontrolle mit irgendwelchen Aufträgen auf die Pelle, die ganz weit weg ist. Die Leute kennst du nicht, du entfremdest dich immer mehr von der wahren Welt. Und das ist ja auch nicht nur bei der Raumfahrt so, sondern das gibt es ja auch schon auf der Erde. Da gibt es ja auch schon Fälle bei der Polarforschung, in der Seefahrt. Da sind ja auch Leute über Monate, teilweise Jahre auf ganz engem Raum hocken, die zusammen sind allein. Und ja, ich habe es gerade gesagt, es gibt zwar Vorauswahlprogramme, besonders in der Raumfahrt sind die sehr streng, um überhaupt zu entscheiden, wer psychisch überhaupt stabil genug ist für sowas. Aber trotzdem, das siehst du überall bei Menschen, die das auf der Erde ausprobieren oder eben auch bei Menschen, die schon mal auf die ISS geflogen sind. Es kommt immer wieder zu Erschöpfung. Die Leute werden reizbar, die haben Angstzustände, das geht bis hin zu Depressionen. Und eigentlich hast du ja im Prinzip immer entweder die Erde unter dir oder du hast sie auf der ISS sogar über diese große Kuppel, hast du sie ständig im Blick. Und wenn die Erde dann mal irgendwann weg ist, also wenn du zum Mars fliegst oder zum Mond, dann ist da draußen monatelang nur Dunkelheit. Und ja, diese Isolation im Weltraum, diese Enge, die Monotonie, diese körperlichen Beschwerden. Und das alles zusammen dann noch mit diesem Risiko, was du ja auch ständig präsent hast, dass du durch einen Unfall sterben könntest, das ist nach dem heutigen Wissensstand und mit den Erfahrungen aus diesen Experimenten, die man auf der Erde durchführt, ist das selbst damit extrem schwer einzuschätzen, wie es dann auf einer echten Mars-Mission mal ausgehen würde und wie Menschen das verkraften würden. Also ja, wieder, wir sind halt einfach nicht für den Weltraum gemacht.
Wer mal in einer WG gelebt hat, die vielleicht nicht so einfach war, ne, und sich dann noch vorstellt, dass es in einem Kontext ist, wo man nicht mal einfach mal rausgehen kann nebenher und dann diese ganzen Belastungen, die du eben noch gesagt hast, man kann seine Verwandten nicht erreichen, man kriegt die ganze Zeit gesagt, was man zu tun hat und so weiter, da kann man sich schon vorstellen, dass das anstrengend ist.
Ich hatte in meinem WG-Zimmer, hatte ich immerhin 12 Quadratmeter für mich, als Astronaut hätte ich vielleicht 2.
Ja. Das stimmt. Ganz spannend fand ich auch noch eine weitere Frage, die ihr aufmacht, nämlich die nach den Kosten. Einige Expertinnen und Experten sagen nämlich, lohnt sich das Ganze denn dann überhaupt? Und wer soll das bezahlen? Also welche Bedenken melden die an, Mike?
Ja, genau, das ist auch ein großer Bedenken, der dem Ganzen voranstehen könnte, weil Raumfahrt ist nun mal extrem teuer. Also wenn man sich mal anschaut, wie viel diese internationale Raumstation gekostet hat, so in den grob 2 Jahrzehnten, die sie jetzt in Betrieb ist, dann landet man da echt schnell bei gut 100 Milliarden Euro. So, und das ist eine Station in relativ niedriger Erdumlaufbahn, die ist relativ gut zu erreichen. Die Kosten haben sich viele Nationen geteilt. Im Moment, da planen die USA ja wieder, mit Menschen auf den Mond zu fliegen. Und wenn man sich auch mal diese Kosten anguckt, von dieser Artemis-Mission, wie sie heißt, dann landet man auch da schnell bei 100 Milliarden Dollar. Also das sind so die Größenordnungen von aktuellen Missionen, wo es nur darum geht, ein paar Menschen in einer kleinen Kapsel irgendwo hinzuschicken. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, mit privaten Firmen, da geht das alles irgendwie noch deutlich billiger. Aber selbst dann landest du schnell in zweistelligen Milliardenbereichen mindestens. Und die Strukturen, die du im Weltraum bauen würdest, die sind ja noch mal viel größer, viel komplexer als jetzt bei der ISS oder bei so einer einfachen Mondlandefähre. Das kann niemand privat bezahlen. Und du kannst auch als Unternehmen damit keinen Gewinn machen, weil was willst du verkaufen? Also du musst quasi staatlich bezahlt werden. Und das heißt am Schluss, wir müssen uns am Ende wieder als Gesellschaft fragen, warum machen wir das eigentlich? Also lohnt sich das für uns? Wir haben hier so viele Probleme zu lösen. Wir haben Kriege, wir haben Katastrophen, wir haben Klimawandel. Wer hat da gerade mal so ein paar Milliarden übrig und wofür? Also der wissenschaftliche Nutzen davon, dass du Menschen ins All schickst, der ist ja sehr überschaubar, weil die meisten Erkundungen auf anderen Himmelskörpern, auch die kannst du ja mit Robotern ziemlich gut machen heutzutage. Und selbst die Roboter sind extrem teuer. Also was hätte die Menschheit konkret von einer Siedlung im All? Also an solchen Fragen, da können Projekte scheitern, noch bevor sie überhaupt begonnen haben.
Das ist spannend, ne? Wenn du auch sagst, Klimawandel und so weiter, wir haben Krisen hier, die auch eine Menge Geld kosten. Manchmal wird es aber auch so ein bisschen verkauft, als könnte das dann der Ausweg sein oder als wäre das einer der Auswege, dass wir eben den Weltraum besiedeln. Aber nach allem, was du gerade sagst, ist es ja so, dass A so viel kosten würde und B noch so lange dauern würde, dass das keine ernsthafte Option ist, ne?
Nee, wir haben hier eine wunderbar intakte Erde, so halbwegs zumindest, auf der wir leben und atmen und Pflanzen wachsen lassen können. Warum sollten wir das irgendwo versuchen, auf dem Mond aufzubauen, während unsere Erde gerade kaputt geht? Also es ergibt wenig Sinn.
Ja, und dann auch noch eine sehr, sehr entscheidende Sache, kann man nämlich auch an die Besiedlung des Weltalls ethische Fragen stellen. Vielleicht was, wo man beim Thema Raumfahrt, wenn man sehr viel so, ne, so auf den Forschungskontext und so guckt, gar nicht so sehr drauf kommt, aber tatsächlich sind damit auch ethische Fragen verknüpft. Welche zum Beispiel?
Ja, die ethischen Fragen, die beginnen eigentlich genau da, wo wir gerade schon in der Diskussion sind. Also die beginnen genau mit der Frage nach der Finanzierung, nach der eigentlichen Bedeutung solcher Missionen. Also wenn ich mich als Politiker hinstelle und entscheide, ja, ich stecke da jetzt mal zig Milliarden in eine Raumstation, dann sage ich auch gleichzeitig, nee, sorry, aber die zig Milliarden, die sind halt nicht da für die Sanierung von Schulen oder die Bekämpfung von Klimafolgen oder was auch immer. Und das ist dann ja auch schon eine ethische Entscheidung. Und jetzt kann ich natürlich sagen, okay, der ethische Nutzen von so einem Außenposten der Menschheit im All, der wäre auch groß. Der zeigt ja, dass wir Ziele gemeinsam erreichen können, dass es eine Inspiration ist für die ganze Menschheit. Und klar, das ist ein valides Argument. Aber es ist eben genauso eine ethische Frage, ob ich dieses Argument anderen ganz konkreten Zwecken auf der Erde vorziehe. Und das sind nur so diese abstrakten ethischen Fragen. Und da kommen dann noch sehr, sehr konkrete ethische Probleme dazu. Also einerseits die ganz banale Entscheidung, wollen wir Menschen so eine Existenz im Weltraum überhaupt zumuten? Also dieses Leben mit all den Gefahren, mit den psychischen Belastungen, ist das etwas, was wir Menschen abverlangen sollten? Also selbst wenn sie sich freiwillig dafür entscheiden, ist das angesichts aller Unwägbarkeiten, die es da oben gibt, ist das überhaupt zu verantworten? Nach welchen Kriterien wählst du solche Menschen aus? Was macht man, wenn die jetzt da vor Ort einen Unfall haben oder leiden und psychisch leiden, nach Hause wollen, die Familie vermissen, aber es gibt halt kein Rückfahrticket? Sorry, du steckst da jetzt die nächsten 3 Jahre mindestens auf dem Mars fest. Also das sind so ethische Fragen. Wollen wir sowas überhaupt für die Menschheit, für die wir verantwortlich sind, riskieren? Und dann gibt es natürlich noch so Fragen, die noch über unsere Zivilisation sogar hinausgehen. Also bei Star Trek, da gibt es eine oberste Direktive, laut der darf sich niemand auf das Leben auf einem anderen Planeten einmischen. Und wenn wir jetzt mal annehmen, dass es zum Beispiel auf dem Mars irgendwann mal Leben gab, vielleicht haben da ja sogar bis heute noch irgendwo in irgendwelchen Nischen Mikroorganismen überlebt. Und wenn wir da jetzt eine Raumstation bauen und unsere irdischen Mikroorganismen und unseren ganzen Schlons da mitbringen und alles drumherum kontaminieren, dann verwischen wir möglicherweise alle Spuren marsianischen Lebens. Also wär's zu verantworten, quasi das Ökosystem eines ganzen Planeten und seine ganze geologische Vergangenheit zu verändern und zu verwischen? Also das ist auch so eine Frage nach unserer Verantwortung für andere Planeten. Umgekehrt könnte es natürlich auch sogar sein, so ein bisschen wie bei Alien, dass außerirdische Organismen in die Raumschiffe und zurück zur Erde kommen. Aber das wäre wahrscheinlich nicht so dramatisch wie bei Alien-Filmen. Aber auch das sind so Fragen. Ja, was ist, wenn es da Organismen gibt, die irgendwie zurück zur Erde kommen? Wollen wir uns das zumuten? So, ja, so ethische Fragen eigentlich aus der Science-Fiction, die kriegen da plötzlich eine ganz reale Bedeutung, wenn man sich über Weltraumkolonien Gedanken macht.
Ganz, ganz schwierige ethische Fragen auf jeden Fall. Und dann muss man ja auch noch sagen, noch schwieriger macht es ja fast, dass man die dann als Weltgemeinschaft in Anführungszeichen, sage ich mal, beantworten müsste und sich auf Antworten und Prozedere und so weiter einigen müsste. Und da sieht man ja schon bei den ganz irdischen Problemen, die wir hier haben, wie schwer das sein kann.
Genau.
Mike, ein spannender Fakt zum Schluss. Das fand ich wirklich interessant. Solche Weltraummissionen, die sind gar nicht mal so beliebt, wie mancher Raumfahrtpionier, wie Elon Musk vielleicht sich das wünschen würde. Das zeigen Umfragen.
Ja, das fand ich tatsächlich auch erstaunlich, als ich das gelesen habe. Also ich bin ja selbst Technik- und Wissenschaftsbegeistert, deswegen mache ich den Job. Aber wenn man so die ganz normale Bevölkerung fragt, was sie wichtig finden, also welche Arten von Raumfahrtmissionen sie für wichtig halten, dann schneiden solche Sachen wie Erdbeobachtung oder Grundlagenforschung die man ja auch mit Satelliten und mit Raumfahrt machen kann, die schneiden tendenziell viel besser ab, als so komische Pläne, Menschen zum Mars oder zum Mond zu bringen. Also das ist heute so, wenn man die Leute heute fragt, dann findet ihr das schon seltsam, nicht so prioritär wie andere Sachen. Aber das war sogar schon in den 1960er Jahren so. Also damals mitten im Apollo-Programm in den USA mit dem Wettlauf mit der Sowjetunion. Schon damals haben die Leute, wenn man sie gefragt hat, gesagt, zumindest mehrheitlich, ja, die Regierung, die gibt viel zu viel dafür aus, Menschen auf den Mond zu bringen. Also die Begeisterung für Raumfahrt oder zumindest für astronautische Raumfahrt mit Menschen an Bord, die ist gar nicht so groß, wie man denkt. Also wie du und ich vielleicht so als wissenschaftsbegeisterte Menschen denken. Ja, oder wenn die Leute davon begeistert sind, dann sind sie es erst im Rückblick hinterher. Klar, die Mondlandung, die war in der Rückschau ein Meilenstein. Und natürlich ist es total faszinierend, wenn dir so eine Astronautin erzählt, was sie da alles auf der ISS erlebt hat. Das ist aber immer so die Rückschau. Und vielleicht ist es ein schlechtes Urteilsvermögen von den Menschen, dass sie quasi diesen abstrakten Wert nicht erkennen, diese Inspiration, dass sie das vorher nicht sehen. Aber vielleicht ist es auch einfach die ganz nüchterne Feststellung, dass im Alltag halt andere Probleme wichtiger sind. Also ich bin da selbst so ein bisschen hin und her gerissen. Natürlich wäre es total cool, wenn ich noch zu meinen Lebzeiten mitbekomme, wie Menschen eine Mondbasis bauen oder wie sie auf den Mars fliegen. Aber dann weiß ich auch, dass es in der Raumfahrt wissenschaftliche Ziele gibt. Und diese Ziele, die können wir mit Robotern schneller und wahrscheinlich auch günstiger erreichen. Und dass für solche Missionen, wo wir wirklich wissenschaftliche Erkenntnis liefern würden, dass da dann natürlich wieder das Geld fehlt, wenn wir stattdessen Menschen irgendwo ein Gewächshaus auf dem Mond bauen lassen. Also in bestimmten Bereichen der Raumfahrt könnte es, und das ist dann wieder der wissenschaftsbegeisterte Mensch in mir, der spricht, in bestimmten Bereichen könnte es echt sein, dass der Erkenntnisfortschritt langsamer vorangeht, wenn wir Ressourcen in Mondmissionen stecken, wo Menschen dahin fliegen. Also das ist auch eine wissenschaftliche Abwägung und das ist keine leichte. Und das ist am Schluss immer wieder die gleiche Frage. Ich glaube, ich habe es schon ein paar Mal gestellt jetzt. Was wollen wir als Gesellschaft? Welche Art von Fortschritt wollen wir? Was sind wir bereit, dafür zu bezahlen? Und ja, das ist die Frage, die müssen wir uns alle als Gesellschaft stellen am Schluss.
Ja, können wir überhaupt irgendwann den Weltraum bevölkern? Und wenn ja, wollen wir das? Das ist ein ganz, ganz interessantes Spannungsfeld mit viel Konfliktpotenzial, in dem man sich da bewegt. Ob es jemals überhaupt so weit kommt, das ist fraglich, auch wenn es einige Staaten und Unternehmen gibt, die das gerade forcieren. Ein spannendes Thema von Spektrum der Wissenschaft und mehr Infos dazu findet ihr in der aktuellen Ausgabe des Spektrum-Magazins. Die gibt es wie immer am Kiosk, im Zeitschriftenhandel zu kaufen und auch online auf spektrum.de. Ja, und dir, lieber Mike, sage ich vielen, vielen Dank fürs Erklären.
Sehr gern.
Und auch euch vielen, vielen Dank fürs Zuhören nämlich und seid gern auch kommende Woche wieder dabei. Immer freitags gibt's eine neue Folge des Spektrum-Podcasts. Mein Name ist Marc Zimmer. Und ich sage Tschüss und macht's gut.
Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.